Also das Forschungsergebnis aus den USA lässt Astrophysiker so ein bisschen mit offenem Mund dastehen. Nun sind so Gravitationswellen, Astrophysik, das sind alles böhmische Dörfer für mich. Können Sie das einem Laien so erklären, dass man das versteht, was Sie da entdeckt haben, die Forscher in den USA?
Ja, eigentlich ist es ja eine Forschergruppe am Südpol. Mhm. Da ist es nämlich richtig schön kalt. Und da ist dann die Luft sehr trocken und dann kann man sehr gute Beobachtungen machen, zumal diese Station in 2800 Meter Höhe auch noch sich befindet. Und dort wurde schon seit 3 Jahren, wurden da Aufnahmen gemacht von einem Abschnitt im Himmel und da wurden die kosmischen Hintergrundstrahlen untersucht, eben auf diese kleinsten Schwankungen, von denen Sie gerade gesprochen haben, nämlich auf diesen Nachweis der Gravitationswellen in dieser Hintergrundstrahlung. Darum geht es eigentlich.
Was sind denn diese Gravitationswellen? Woher kommen die und was kann man an denen messen?
Das ist so ähnlich wie bei elektromagnetischer Strahlung. Also wenn Sie irgendeine Ladung haben, dann geht da elektromagnetische Strahlung aus. Und wenn Sie eine Masse haben, na, dann gehen dort Gravitationswellen aus. Zumindest sagt das die allgemeine Relativitätstheorie. Denn genau gemessen wurde das tatsächlich vorher noch nicht. Insofern sind es 2 Fliegen mit einer Klappe, die man hier schlägt. Man beweist die Existenz der Gravitationswellen und damit auch gleich im selben Zuge diese frühe Phase im Universum ganz dicht am Urknall, wo tatsächlich mit Überlichtgeschwindigkeit sich dieses Universum ausgebreitet hat. Man nennt es die Inflationsphase.
Für mich ist das immer noch so unvorstellbar. Wie kann man denn etwas nachweisen, das vor wahnsinnig vielen Millionen Jahren passiert ist?
Es sind Milliarden, es sind 13,82 Milliarden Jahre. Also wir sind ja hier bis auf 10 hoch minus 37 Sekunden am Urknall dran. Eigentlich ja, unvorstellbar, dass man sowas überhaupt messen kann. Ja. Aber tatsächlich ist es eben jetzt gelungen. Nämlich, es gibt kleine Schwankungen in dieser ursprünglichen Konstellation der Materie. Und diese kleinen Schwankungen, weil es sich eben um Materie handelt, die werden von diesen Gravitationswellen beeinflusst. Was wir also messen, ist etwas Indirektes. Wir messen nicht die Gravitationswellen selber, sondern das, was sie hinterlassen an Abdruck in diesen Materieansammlungen, in diesen kleinsten Störungen, die es dort eben schon gibt. Und da sucht man nach einer bestimmten Polarisation, das heißt einer Vorzugsrichtung. Polarisation heißt, dass diese Wellen in einer bestimmten Richtung bevorzugt schwingen. Und wenn wir jetzt ein bestimmtes Bild in dieser Polarisation sehen, die verändert wird durch die Anwesenheit von Materie und von Gravitationswellen, dann ist es ein charakteristischer Abdruck. Und aus dem heraus kann man dann lesen, Moment, hier gab es Gravitationswellen. Und, aha, wo sollen die herkommen? Diese Gravitationswellen, die haben damit zu tun, dass es hier in einer sehr frühen Phase des Universums eben eine Inflationsphase gab und eine Ausbreitung mit Überlichtgeschwindigkeit.
Und das ist dann der Urknall?
Das ist der Knall des Urknalls, okay. Wenn man so will. Das ist der lautlose Knall, der eigentlich erst unmittelbar nach der Zeit einsetzt, die wir eigentlich für den Urknall ansetzen. Mhm. Ich meine, das ist schon aus den 80er Jahren die Idee. Und André Linde und Alan Gatt waren das, die haben das postuliert in den 80er Jahren und die hatten gute Gründe dafür, denn man hatte Dinge gesehen, die man sich nicht erklären konnte. Zum einen war das Universum flach, extrem flach. Das bedurfte einer Erklärung. Und zum anderen gab es Bereiche am Himmel, die waren weiter voneinander entfernt als 13,8 Milliarden Lichtjahre. Wenn aber das Universum 13,8 Milliarden Jahre alt ist, dann hätten diese Bereiche niemals bei einer Expansion mit Licht, maximal Lichtgeschwindigkeit voneinander wissen können. Diese Bereiche hatten aber dieselbe Temperatur und da wird es eben genau spannend. Wie sollte also der Linksaußen wissen, auf welcher Temperatur denn der Rechtsaußen gerade war? Wenn beide eigentlich nie in einem kausalen Zusammenhang stehen konnten. Und deshalb war die Idee naheliegend zu sagen, dann muss es irgendwann mal Überlichtgeschwindigkeit gegeben haben. Dann hätte es diese Information transportieren können oder die wären in kausalem Zusammenhang gewesen und hätten sich von der Temperatur annähern können. So, das war die Situation in den 80er Jahren. Und dann haben die einfach gesagt, dann gab es in der frühen Phase einmal Überlichtgeschwindigkeit, das nennen wir Inflation. Dann ist es nicht mehr verwunderlich, dass die Bereiche voneinander wissen und das Universum ist flach, ist klar. Wenn Sie einen Luftballon haben, einen kleinen mit vielen Runzeln, und sie blasen ihn ganz schnell, sehr stark auf, dann wird er flach, dann sind die Runzeln weg. Mhm. Das war die Erklärung. Und seit der Zeit hofft man eben auf eine Messung. Irgendwann muss man natürlich diese wilden Theorien stützen. Und das ist tatsächlich jetzt gelungen, am BSEP, also an diesem Background Imaging of Cosmic Extragalactic Polarization.
Das heißt, jetzt können die Forscher aus den 80ern können jetzt sagen, siehste, wir haben es schon die ganze Zeit gesagt.
Genau.
Wir hatten recht. Ja. Noch ist die Theorie ja nicht belegt. In den Medien wird gesagt, dass die Wahrscheinlichkeit zu irren bei 1 zu 3,5 Millionen liegt. Wie schätzen Sie das ein?
Ja, also es gibt immer in der Wissenschaft eine Aussage mit einer bestimmten statistischen Signifikanz. Also man spricht immer von diesen Sigmas. Mhm. Und Sie können in der Naturwissenschaft nie von hundertprozentiger Sicherheit oder Wahrheit ausgehen. Glücklicherweise haben wir aber hier die Möglichkeit einer zweiten unabhängigen Messung. Wir haben ja noch die Planck-Mission. Das ist dieser eigens angefertigte Satellit, der auch sich spezialisiert hat auf diese Hintergrundstrahlung. Und der wird ja jetzt auch bald mit der Datenauswertung von dieser Polarisation herausrücken. Und dann hätten wir eine zweite unabhängige Meinung zu demselben Phänomen. Das stützt die Sache aus meiner Sicht wesentlich besser, als jetzt an einer spezifischen Beobachtung zu versuchen, hier diesen Hintergrund, also dieses Rauschen, das man ja immer hat, wenn man irgendwas beobachtet, möglichst hoch rauszurechnen. Und das ist sicher auch ein bisschen Druck gewesen jetzt auf den Leuten von BSEP. Sie wollten natürlich die Ersten sein, die jetzt das Ganze rausbringen. Und warten wir die Planck-Daten ab, das wird das Ganze extrem stützen oder hoffentlich nicht falsifizieren.
Mhm. Dann nehmen wir mal an, dass diese Theorie jetzt nicht nur eine Theorie wäre, sondern eine nachgewiesene Gegebenheit. Löst es dann gleich mehrere ungelöste Phänomene in der Astrophysik?
Ja, es löst jetzt erstmal nichts, weil die Theorie, diese eigentlich zugrunde liegende lösende Theorie, die gab es ja schon eben aus den 80ern. Aber es stützt diese Theorie. Und darauf sind wir sehr angewiesen in der Naturwissenschaft, weil Hypothesen aufzustellen, das ist eine Sache. Aber erst wenn wir einen Nachweis erhalten, wenn wir eine Messung, etwas Handfestes bekommen, dann erst untermauert und stützt es diese Theorien wirklich. Das ist ja was, wo wir in der Wissenschaft im Augenblick sehr aufpassen müssen, weil die Theorien sich immer weiter entfernen von den Experimenten. Und da ist es natürlich eine wunderbare Nachricht, dass immer wieder mal zwischendrin ein Nachweis gelingt, wie jetzt der Nachweis des Higgs-Teilchens oder hier der Nachweis eben dieser Polarisation in der kosmischen Hintergrundstrahlung und damit der kosmischen Inflation.
Über den Beweis des Urknalls und den Wert dieser wissenschaftlichen Errungenschaft habe ich mit Josef Gassner gesprochen. Er ist Kosmologe, Physiker und Mathematiker. Ich sage vielen Dank für das Gespräch.
Ich bedanke mich.